Hallo und herzlich willkommen zu Reformatio, dem Podcast der Bekennenden Kirche.
Hallo, mein Name ist Lukas Strauß und heute unterhalte ich mich mit Jochen Glautke zum Thema Wenn die Luft dünner wird, Christsein in einer nachchristlichen Gesellschaft.
Hallo zusammen.
Jochen, vielen Dank, dass du dich vorbereitet hast. Könntest du zum Anfang mal den Begriff nachchristliche Gesellschaft kurz definieren? Was bedeutet es, in einer nachchristlichen Gesellschaft zu leben? Woran erkennt man das denn?
Ich glaube, um nachchristlich zu verstehen, ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen nachchristlich und nichtchristlich. Beide Begriffe beschreiben eine Gesellschaft, wo das Christentum keine Rolle mehr spielt, beziehungsweise nur noch sehr am Rande. Und trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen nachchristlich und nichtchristlich. Nichtchristlich bedeutet einfach, dass eine Gesellschaft das Christentum nicht kennt und deswegen auch anders lebt, als der christliche Glaube es sagt. Ja, das gilt für manche afrikanischen Stammeskulturen. Da war das Christentum noch nie und deswegen haben die einfach keine Ahnung vom Christentum. Nachchristlich ist insofern sehr ähnlich. Auch da spielt das Christentum nur eine sehr geringe oder gar keine Rolle. Aber das Christentum war da mal. Das heißt, solche Gesellschaften, die nachchristlich sind, die leben in gewisser Weise noch aus ihren christlichen Wurzeln. Viele Denkweisen, viele Prinzipien sind nach wie vor massiv vom Christentum geprägt. Aber die Gesellschaft weiß das nicht, sie leugnet das vielleicht sogar. Und in anderen Bereichen bekämpft sie das Christentum aktiv. Also sie bekämpft aktiv die Weltanschauung, auf der die eigene Kultur jahrhundertelang gefußt hat. Und das unterscheidet diesen Begriff nichtchristlich vom Begriff nachchristlich ein Stück weit. Und wir im Westen heute leben von daher in einer nachchristlichen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die das Christentum kennt, die immer noch viele Verhaltensweisen hat, die auf dem Christentum fußen, aber die auf der anderen Seite das Christentum leugnet und immer mehr auch aktiv bekämpft.
Wenn wir jetzt sagen, wir leben schon in einer nachchristlichen Gesellschaft, dann ist, wie du es eben erläutert hast, die Bedingung da, dass es mal eine christliche Gesellschaft gegeben hat. Wie würdest du es denn bei uns in Europa in der Geschichte beschreiben? Wie hat sich das entwickelt? Wann hat man vielleicht von einer christlichen Gesellschaft gesprochen? Wann eher von der nachchristlichen Gesellschaft?
Also ich glaube, dass man die Geschichte Europas oder des Westens grob in vier Phasen einteilen kann. Müssen jetzt nicht vier Phasen sein, da gibt es keine festen Daten, wann es von der einen in die andere Phase geht. Aber ich denke, wenn wir uns so an vier Phasen orientieren, dann können wir so ganz gut die Entwicklung nachvollziehen. Und die erste Phase, das war das Mittelalter und auch noch so die beginnende Reformations-Renaissance-Zeit nach der Christianisierung Europas. Da war es eben so, die Gesellschaft war christlich. Bedeutet nicht, dass jeder Christ war oder dass alles gut war. Das bedeutet, dass alles, was in der Öffentlichkeit gedacht und gesagt wurde, vom Christentum geprägt war, auf Grundlage des Christentums Dinge entschieden wurden und so weiter. Vielleicht nicht überall im Privaten, aber in der Öffentlichkeit. Und das sieht man auch daran, wenn damals jemand der kirchlichen Lehrmeinung zum Beispiel widersprochen hat, dann hat das empfindliche öffentliche Strafen zur Folge gehabt, bis hin zur Todesstrafe.
Du würdest jetzt also sagen, dass es eine christliche Gesellschaft während dem Mittelalter war, wo das Christentum einen sehr großen Einfluss hatte in unserer Gesellschaft. Jetzt blieb es nicht immer so. Nee. Du hast schon gesagt, es gab vier Phasen. Mhm. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, also so mit der Renaissancezeit, Humanismus, ist Gott so ein bisschen an den Rand gedrängt worden. Und das wurde dann noch deutlicher 16., 17., 18. Jahrhundert mit der Aufklärung, die dann langsam aufkam. Und die Aufklärung hat das Christentum nicht abgeschafft im Westen, aber aus dem Zentrum verdrängt. Durch die Aufklärung hat sich jetzt ergeben, dass das Christentum nach wie vor wichtig ist für unsere Gesellschaft. Fast keiner der Aufklärer hat jetzt das Christentum an sich abschaffen wollen oder sowas. Aber das Christentum war nicht mehr im Zentrum der Öffentlichkeit, sondern nur noch ein wichtiger Teil des öffentlichen Denkens bei uns im Westen. Das markiert so diese zweite Phase. Plötzlich konnte man dann mit den Jahren auch öffentlich den christlichen Glauben angreifen. Anfang der Aufklärung war das noch recht gefährlich, aber mit den Jahrzehnten der Aufklärung wurde das dann immer besser möglich, dass man auch öffentlich den christlichen Glauben kritisieren durfte. Und daran sieht man, okay, das Christentum war zwar immer noch sehr wichtig im öffentlichen Diskurs, auch für die Gesellschaft, aber es war jetzt nicht mehr das absolute Zentrum, wie es vorher gewesen war.
Und dann in den letzten 100, 150 Jahren gab es dann die Wendung hin zur Ablehnung des Christentums, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, immer mehr. Da könnte man dann von der dritten Phase sprechen, Spätaufklärung und jetzt ist das 20. Jahrhundert vor allem im Westen, wo das Christentum noch weiter an Bedeutung verloren hat für die Gesellschaft. Ja, um im Bild zu bleiben, es war erst das Zentrum, in der zweiten Phase war es ein wichtiger Teil, jetzt wird es an den Rand gedrängt. Es ist immer noch da, aber die Vertreter des Christentums, also die wirklich auf Grundlage der Bibel christliche Maßstäbe und Lehren vertreten, die werden oftmals belächelt, irgendwo toleriert und akzeptiert und gleichzeitig häufig in der Öffentlichkeit belächelt. Nicht direkt diskriminiert, aber man schüttelt vielleicht schon mal den Kopf und sagt, okay, die dürfen dazugehören, aber eben ganz am Rand.
Und die vierte Phase ist eine komplette Ablehnung, nehme ich an, wo das Christentum nicht mal mehr am Rand stehen kann, sondern komplett von der Bildfläche verschwindet?
Genau, die vierte Phase wäre dann, dass man das Christentum nicht mehr belächelt, nicht mehr als Randphänomen sieht, sondern tatsächlich als Gefahr. Also man sagt dann, das Christentum ist gar nicht mehr Teil unserer Gesellschaft, christliche Maßstäbe und Lehren, zumindest einige von denen, sind gar nicht mehr vielleicht ein belächelter, aber immer noch ein tolerierter Teil unserer Gesellschaft, sondern sie sind gefährlich. Und das wäre die vierte Phase. Und in dieser vierten Phase wäre man dann bei einer wirklich offen nachchristlichen Gesellschaft angekommen, die bewusst sagt, mit dem Christentum wollen wir nichts zu tun haben und das Christentum ist schlecht bis hin zu gefährlich.
Wo stehen wir da jetzt als Christen im Jahr 2024 in Deutschland?
Das kommt ein bisschen drauf an, wo man lebt und in welchem Umfeld man unterwegs ist. In den großen Städten sind wir sicherlich weiter als in irgendwelchen noch recht christlich geprägten Gebieten auf dem Land. Aber grundsätzlich befinden wir uns irgendwo zwischen Phase 3 und Phase 4. Also zwischen das Christentum ist ein Randphänomen und das Christentum ist gefährlich. Und da befinden wir uns so ein Stück weit an dem Übergang, irgendwie an so einem Kipppunkt. Es ist noch nicht richtig gefährlich, Christ zu sein in Deutschland. Aber es kann auf jeden Fall Nachteile bedeuten.
Und welche Nachteile gibt es denn für uns? Was kann das bedeuten, in so einer mehr und mehr nachchristlichen Gesellschaft zu leben? Welche Folgen spüren wir da? Vielleicht jetzt schon, aber vielleicht auch erst in der Zukunft.
Also es kann zum Beispiel bedeuten, dass man in einem Jobinterview, in einem Bewerbungsgespräch Dinge gefragt wird, wie man zu Fragen von Sexualität, Identität, Gender steht, aufrichtig darauf antwortet und deswegen eine Stelle nicht bekommt. Es kann bedeuten, dass man von Freunden gemieden wird oder der Kontakt abgebrochen wird oder auch von der eigenen Familie, wenn man der einzige Christ ist in der Familie. Und eben nicht mehr nach dem Motto, okay, du glaubst ein bisschen seltsam, sondern was du glaubst, ist gefährlich. Es kann bedeuten, dass man lächerlich gemacht wird. Es kann bedeuten, dass man, ja, ohne aktiv verfolgt zu werden, schon in Bereichen der Gesellschaft mit Nachteilen konfrontiert wird.
Und was hilft uns jetzt als Christen im Umgang damit? Gerade wenn wir an die Bibel denken, an bestimmte Bücher, bestimmte Situationen, wo finden wir vergleichbare Situationen, die uns eben helfen im Umgang, die uns Prinzipien an die Hand geben, wie wir, ja, die ganze Situation gut handeln können?
das Spannende finde ich da, dass die Gesellschaft damals, als die Apostel ihre Briefe, die Briefe des Neuen Testaments geschrieben haben, durchaus ähnlich war. Ja? Also das Christentum war ja ganz neu. Das heißt, es gab es in der Öffentlichkeit noch nicht. Es gab aber schon noch oder schon immer mehr Christen damals. Und heute gibt es ja auch im Westen immer noch eine ganze Reihe Christen. Und ja, anfangs war es ja nicht so, dass die Christen aktiv verfolgt werden. Es gab einzelne Fälle, gerade ganz am Anfang durch die Juden in und um Jerusalem. Aber insgesamt gab es jetzt in den ersten Jahrzehnten keine massive Verfolgungswelle, sondern es gab eher Diskriminierungen. Und ein Brief, der an solche Gemeinden geschrieben ist, die jetzt nicht gewaltsam verfolgt werden oder sowas, aber Nachteile erfahren oder befürchten müssen, Nachteile zu erfahren, das haben wir im ersten Petrusbrief. Der hat genau diesen Fokus, wo Petrus das anspricht. Und von daher spricht der erste Petrusbrief in eine ganz ähnliche Situation wie unsere Situation heute. Wichtiger Unterschied, damals war es eben eine nichtchristliche Gesellschaft. Heute haben wir eine nachchristliche Gesellschaft. Das heißt, für uns kommen noch diese Herausforderungen dazu, dass die Gesellschaft heute eben verschiedene Dinge ganz bewusst vertritt in Ablehnung des Christentums. Das gab es damals nicht. Damals kannte man das Christentum nicht. Das ist schon ein Unterschied. Aber die Art und Weise der, ich sag mal, Diskriminierung, die wir im ersten Petrusbrief finden, die passt zu dem, was immer wieder jetzt auch bei uns im Westen passiert und vielleicht in den nächsten Jahrzehnten noch zunimmt.
Und welche Prinzipien lernen wir da? Was gibt uns da der Apostel an die Hand? Was können wir da von ihm lernen?
Also ich denke, das ist eine ganze Reihe, die er uns da mitteilt. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass wir darauf vorbereitet sind. Paulus schreibt mal an Timotheus, dass jeder, der gottesfürchtig leben will, Verfolgung erleiden wird. Und Verfolgung bedeutet eben nicht, dass ich für meinen Glauben getötet werde, unbedingt. Aber es bedeutet eben, dass ich Nachteile erfahre. Dass ich vielleicht ausgelacht werde, abgelehnt werde, wie auch immer. Jesus hat seinen Jüngern angekündigt, wie sie mich gehasst haben, so werden sie euch hassen. Wir sollen einfach damit als Christen rechnen. Ich glaube, wir leben in einer Kultur, wo Leidvermeidung einfach eines der höchsten Ziele ist. Bei Nichtchristen genauso wie Christen. Und deswegen sind wir sehr, sehr unvorbereitet darauf, dass uns unser Glaube wirklich was kosten kann. Deswegen ist eine der wichtigsten Dinge, glaube ich, dass wir in dem Sinn vorbereitet sind, dass wir einfach erwarten, ja, es kann mich etwas kosten. Und es wird mich vermutlich, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten mehr kosten, als es mich heute kostet, wenn die Entwicklung so weitergeht.
Mhm, ja. Und was würdest du sagen, wenn wir jetzt uns bewusst gemacht haben, dass es diese Entwicklung gibt in Richtung der nachchristlichen Gesellschaft, wenn wir uns bewusst gemacht haben und darauf vorbereitet sind, dass es für uns auch Konsequenzen und Folgen haben kann und wird, dass es uns was kosten wird, was können wir dann in unserem Leben ganz praktisch machen? Was sind Dinge, die wir tun können, Tag für Tag, um eben besser damit klarzukommen, um uns vielleicht auch noch mehr darauf vorzubereiten, auf Dinge, die noch kommen werden?
Ich möchte mal mit dem Punkt anfangen, dass mein praktisch, da denken wir sofort, ich gehe irgendwie raus und mache irgendwas. Praxis fängt immer damit an, wie denke ich? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in unserem Denken, aber nicht nur in unserem Denken, in unserem ganzen Ich, also in unserem Herz, würde die Bibel sagen, immer mehr diese Überzeugung reifen lassen, wer bin ich? Das ist ganz spannend. Petrus spricht die Christen am Anfang seines Briefes an als Fremdlinge in dieser Welt. Das ist ein Teil der Identität und das ist ein Stück weit das, was ich eben angesprochen habe, dass wir uns bewusst sind, Wir haben eine andere Heimat. Hier ist nicht unser Zuhause. Hier gehören wir nicht hin. Und deswegen auch von dieser Welt hier überhaupt nicht erwarten, dass sie uns annimmt, akzeptiert, toll findet. Und auf der anderen Seite das Ding, was haben wir eigentlich von Gott beschenkt bekommen? Petrus schreibt in den ersten zwei Versen darüber, dass wir erwählt sind, dass wir geheiligt sind. Kurz gesagt, wir sind Gottes geliebte Kinder. Wir sind Außenseiter in dieser Welt, aber wir sind Insider bei Gott. Und diese Identität, dass wir uns die immer und immer und immer wieder bewusst machen, das ist, glaube ich, der erste Schritt zu einem praktischen Umgang mit unserem Leben in einer nachchristlichen Welt. Also sei dir deiner Identität bewusst. Wer bist du? Fremdling in der Welt, Exot, Außenseiter, aber geliebtes Kind von Gott.
Wenn wir uns dieser Identität bewusst sind, dann bedeutet das ja auch, dass wir diese Identität ausleben. Mhm. Und du hast schon gesagt, dass es dann auch Folgen für uns haben kann. Und im ersten Jahrhundert hat es ja auch Folgen für Petrus und die Christen damals. Was gibt er uns denn an die Hand, wie wir mit diesem Leid, mit diesen Nachteilen umgehen?
Das eine ist, glaube ich, dass wir Leid nicht für etwas komplett Fremdes halten. Also in gewissem Sinn ist Leid für uns als Christen normal. Und gerade das Leid, was wir erfahren, weil wir Christen sind. Und deswegen schreibt Petrus, rechne damit, dass du Nachteile erfährst für deinen Glauben und sei dir einfach bewusst, Leid ist Gottes Weg oder einer von Gottes Wegen, um dich im Glauben wachsen zu lassen. Petrus schreibt in seinem ersten Kapitel, das Leid ist so ähnlich wie Feuer, was aus Metallerz, also Golderz, das pure, reine Gold rausbrennt. Und wenn dieses Gold in diesem Golderz Gefühle hätte, würde es sagen, dieser ganze Prozess ist super schmerzhaft, aber am Ende steht eben das reine Gold. Und Petrus sagt, ähnliches ist mit dem Leid und eurem Glauben. Das Leid sorgt dafür, dass euer Glaube größer wird, dass ihr mehr so werdet wie Jesus. Für uns bedeutet das, das Leid nicht als Strafe zu sehen oder als was, was irgendwie total außergewöhnlich ist, sondern eben zu sehen, es gehört dazu beim Christsein. Und ich erinnere mich einfach daran, so hart wie sich das jetzt anfühlt, so unangenehm wie es ist, Gott arbeitet gerade an mir.
Ja, das ist auch interessant zu sehen, dass Gott eben durch dieses Leid, durch diese vielleicht auch Verfolgung, die Christen damals erlebt haben, an ihnen gearbeitet haben und so sie eben auch gestärkt haben im Glauben. Inwiefern spielt es da auch eine Rolle, eng mit der Gemeinde verbunden zu sein und die Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen?
Das ist super wichtig. Ich glaube, eines der größten Probleme der Christen heute im Westen ist, dass viele Christen denken, sie bräuchten die Gemeinde nicht. Vielleicht gehen sie sonntags hin, aber sind eigentlich nicht wirklich mit Leuten dort verbunden. Oder sie sagen, ich brauche überhaupt keine Gemeinde. Und das ist ein Riesenproblem. Weil Gott die Gemeinde gegründet hat, nicht nur, aber auch als Schutzraum für uns bei unserer Pilgerschaft, sage ich mal, als Fremdlinge in dieser Welt. Ja, wir sind Fremdkörper in dieser Welt, laufen durch diese Welt unseren Lebensweg und das können wir alleine machen, ja, aber die Bibel sagt, du sollst es nicht alleine machen. Denn das ist so ähnlich wie bei solchen Antilopenherden irgendwo in Afrika, in der Savanne. Wenn sich da eines der Tiere irgendwie abseits von der Herde aufhält, dann ist das Tier, wo der Löwe drauf geht. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 5, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und auf wen stürzt er sich? Natürlich auf die, die alleine stehen. Und es ist vor dem Hintergrund total spannend zu sehen, dass in den 5 Kapiteln des 1. Petrusbriefs Petrus in jedem der 5 Kapitel einmal von der Gemeinde spricht. Und das macht deutlich, wie wichtig dieses Thema Gemeinde für unser Leben in einer nachchristlichen Welt ist. Es ist eben nicht einfach nur ein Bonus am Sonntag zu unserem ganz schönen, netten, normalen, bürgerlichen Leben, sondern es ist oftmals ja der Zufluchtsraum, wo Leute sind, die unsere Identität teilen, wo wir uns stärken können, wo wir uns ermutigen können, auch trösten können und uns ganz praktisch gegenseitig helfen können, wenn wir Nachteile in der Gesellschaft erfahren für unseren Glauben.
Du hast jetzt drei Dinge angesprochen, die Identität, das Leid, das wir erfahren und das Wachstum im Glauben, das dadurch kommt und auch die Gemeinschaft. Die Dinge drehen sich alle eigentlich um uns Christen, um unser persönliches Wachstum. Aber wie gehen wir denn nach außen um mit Anfeindungen, mit vielleicht auch schwierigen Situationen gegenüber Nichtchristen? Wie sollten wir da handeln?
Grundsätzlich gilt, wir dürfen nicht die Maßstäbe Gottes aufgeben. Also über allem steht in unserem Umgang mit dieser Welt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber darüber hinaus, und das ist etwas, worauf Petrus sehr viel Wert legt, seht als Christen zu, dass die Leute euch vielleicht hassen, ablehnen, sich lustig machen, weil ihr Christen seid. Aber darüber hinaus strebt mit all eurer Kraft danach, ein vorbildliches, gutes Leben zu leben. Freundlich zu jedem zu sein. Petrus verwendet dafür tatsächlich das Wort Unterordnung. Verwendet es für unser Verhältnis zu staatlichen Autoritäten. Er verwendet es für das Verhältnis eines Sklaven zu seinem Herrn. Heute könnte man vielleicht so ein Halbübertragen sagen, das Verhältnis von einem Arbeitnehmer zu seinem Vorgesetzten. Und er verwendet es interessanterweise auch für das Verhältnis einer gläubigen Ehefrau zu ihrem ungläubigen Ehemann. Und er sagt im Prinzip, kommt ja nicht auf die Idee zu sagen, jetzt bin ich Christ, ich habe eine andere Heimat, ich habe einen anderen König, ich gehorche jetzt nur noch dem und verhalte mich sozusagen in dieser Welt wie der Elefant im Porzellanladen. Petrus sagt, auf gar keinen Fall, das Gegenteil ist richtig. Seht zu, dass ihr vorbildlich lebt in dieser Welt. Ich sag mal, eure Rechnungen pünktlich zahlt, eure Nachbarn freundlich grüßt, in so ganz alltäglichen Dingen hilfsbereit seid, dass, wenn sie euch hassen, dann dafür, dass ihr Christen seid und nicht für irgendwas anderes.
Wo würdest du denn sagen, wo lohnt es sich, aktiv aufzustehen und irgendwas zu unternehmen dagegen, gegen die Dinge, die sich in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft immer mehr in den Vordergrund rücken, zum Beispiel Abtreibung etc.? Und wo gibt es Dinge, die man vielleicht auch einfach hinnehmen muss, wo es dann vielleicht einfach besser ist, sich unterzuordnen und ja, nichts zu sagen?
Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Frage und ich möchte bewusst sagen, darauf kann und will ich keine vollständige Antwort geben. Wichtig ist das, was ich eben schon gesagt habe. Du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, wenn wir irgendwo ein klares Gebot Gottes haben und dein Vorgesetzter oder der Staat oder wer auch immer verlangt von dir irgendetwas, was dem widerspricht, dann darfst du da nicht mitmachen. Geht es auch darum, respektvoll Nein zu sagen? Ja, es gibt da auch Unterschiede. Ich kann sagen, bist du total übergeschnappt, das soll ich machen, du hast sie wohl nicht mehr alle. Oder ich kann eben sagen, weißt du, ich bin Christ und ich gehorche Gott und du hast mir jetzt diesen Auftrag gegeben und in Verantwortung vor diesem Gott kann ich das nicht machen. Das ist nichts persönlich gegen dich oder gegen euch als Institution oder wie auch immer, aber ich kann das leider nicht machen. Das sind Sachen, da müssen wir aufstehen und das sind dann ganz bewusst Sachen, wo wir tatsächlich als Christen, aber auch als Kirche Position beziehen sollten. Das sind ganz klar Dinge wie zum Beispiel Abtreibung, heute Fragen der sexuellen Identität und sexueller Beziehungen, Stichwort Ehe für alle, Stichwort Selbstbestimmungsgesetz, diese ganzen Dinge. Da müssen wir klar Position beziehen. Und dann gibt es andere Dinge, wo wir Unrecht tatsächlich hinnehmen sollten. Ja, wenn mir irgendwelche kleineren Dinge passieren, sage ich mal, die Kollegen ab und zu einen Witz über meinen Glauben machen, dann wäre natürlich eine Möglichkeit, ich bin jetzt total beleidigt, stehe da auf und halte immer eine Verteidigungsrede für den christlichen Glauben. Die Frage ist, mache ich damit Sachen besser oder mache ich mich einfach auf der Arbeit noch mehr zum Außenseiter? Oder wäre es da nicht vielleicht sinnvoll, zu sagen, ich warte mal auf eine Situation, nehme mir mal vielleicht einen dieser Kollegen vor und im privaten Gespräch versuche ich ihm einfach mal zu erklären, warum ich Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Ich glaube, da kommt sehr viel auf Weisheit an. Und es ist eben interessant, dass Petrus nicht sagt, hey, ihr seid Fremdlinge in dieser Welt, lebt einfach für Gott und tut einfach so, als wärt ihr schon im Himmel und vergesst diese Welt. Überhaupt nicht, sondern er sagt, wägt das ab, ordnet euch unter, wo es geht, macht aber auch klar deutlich, wo sind Grenzen. Und das ist häufig von Fall zu Fall verschieden. Und bevor jetzt jemand sagt, naja, der hat ja auch keine Antwort auf die Frage, da will ich sagen, auch da hat die Gemeinde eine ganz, ganz wichtige Funktion. Weil die Fälle sind immer völlig unterschiedlich. Aber du kannst dann mit deinem Fall in deine Gemeinde, frag deinen Pastor oder frag deine Ältesten oder frag Geschwister aus der Gemeinde, die vielleicht erfahrener sind. Ich bin jetzt ganz konkret in der und der Situation. Soll ich da schweigen? Soll ich etwas sagen? Soll ich deutlich auftreten oder soll ich sehr, sehr sanft die Sache ansprechen? Was ist hier in der Situation weise? Und da, auch dafür ist die Gemeinde enorm wichtig, um dann in konkreten Fällen eben zu sagen, was ist jetzt dran.
Vielen Dank. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass wir trotzdem nicht vergessen dürfen, dass Gott souverän ist über die Situation und dass das End des Leides auch in Aussicht steht, dass Jesus wiederkommen wird, dass ja, wir fröhlich und hoffnungsvoll durch diese Welt gehen sollten, mit dem Blick auf Jesus und uns sogar deswegen im Leid freuen können. Vielen Dank, Jochen.
Gerne.
Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken. Besuchen Sie uns unter www.bekennende-kirche.de/fragen und nutzen Sie das dortige Formular. Wir werden Ihnen darauf antworten und, so Gott will, Ihre Fragen klären. Außerdem können Sie auf der Seite der Bekennenden Kirche wie gewohnt die Beiträge aus der BK lesen, die Zeitschrift abonnieren und unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Alle Links finden Sie auch in der Beschreibung dieser Folge des Podcasts. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen Ihnen Gottes Segen und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.